Blonde and Beyond, der Podcast über Karriere und echte Insights.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Blonde and Beyond. Heute mit einer wunderbaren Folge zum Thema Studium und Auslandsaufenthalte in China. Dazu haben wir die Silvia eingeladen, die ich auf einem Mentoring-Treffen der Universität Leipzig kennengelernt habe. Und sie selbst ist dort auch als Mentorin unterwegs. Und es traf BWL auf Geisteswissenschaften, muss ich sagen. Und sie erzählte mir dann von ihrem fantastischen Studium und ihren Aufenthalten in China. Und dass sie dort auch gearbeitet hat. Und ich fand das so spannend. Das war was, wo Lia und ich gesagt haben, das müssen wir unbedingt mit euch teilen. Von daher, hallo liebe Silvia und vor allen Dingen auch hallo liebe Lia.
Hallo Andrea, hallo Silvia. Sehr schön, dass du heute mit dabei bist. Wir freuen uns beide sehr. Aber in erster Linie jetzt erstmal, wie geht's dir denn heute?
Hallo Andrea, hallo Lia. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Mir geht's super. Mega Wetter, die Sonne scheint, was will man mehr?
Ja, auf jeden Fall. Nee, super. Ja, ich sitze ja auch gerade in Berlin, Bombenwetter, super warm und vielleicht geht's später dann noch an den See, mal schauen. Aber ja, schön, dass du da bist und ich würde sagen, schießen wir direkt mal los, oder? Du hast ja in Leipzig studiert, richtig?
So ist es, ja.
Und was genau hast du da gemacht und warum? Wie kamst du überhaupt dahin?
Zum einen war es so, Leipzig war schon immer eine Stadt, die mich mega fasziniert hat. Deswegen war relativ schnell klar, das ist auf jeden Fall die Stadt, in der ich mein Studentenleben verbringen möchte. Und dann kam dazu, dass ich für China, also ich habe neben der Linguistik eben auch Sinologie, also die China-Kunde studiert und später dann noch die Namenkunde als zweites Nebenfach mit dazugenommen, die sogenannte Onomastik. Ja, dann habe ich relativ schnell rausgefunden, dass das ein super Match ist. Leipzig als Stadt, die Sinologie als Studium ist möglich, vor Ort an der Uni das Studium aufzunehmen. Und da ja, war die Entscheidung eigentlich schon fix. Es gab damals, muss ich dazu sagen, auch die Option nach Zwickau zu gehen, dass da die Wirtschaftssinologie tatsächlich im Angebot gibt als Studiengang. Aber das, ja, für mich war das irgendwie, mein Herz war zu der Zeit schon an die Stadt Leipzig vergeben.
Und wie kamst du zur Sinologie? Das ist ja auch sehr nisch, sehr, sehr spezifisch. Hattest du da schon länger ein Interesse für oder hast du gedacht, komm, das hört sich ganz interessant an, ich probiere das einfach mal aus?
Ja, das war eine Mischung aus so drei Punkten. Zu Schulzeiten kann ich mich sehr gut erinnern, gab es eine Mitschülerin, die Möglichkeit hatte, damals schon mit ihrer Familie nach Peking zu fliegen. Das hat mich unglaublich fasziniert und da habe ich zum einen angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, mit dem Land und irgendwie, ja, es ist ja einfach völlig fremde, ferne Kultur, absolut faszinierend. Das war so ein Punkt, der so in die Entscheidung mit eingefunden hat. Dann war tatsächlich der nächste. Ah ja, es ist ja eigentlich auch total super, sowas zu studieren, was nicht jeder macht. Das ist, ja, war so ein bisschen die Idee, das Exotentum da mit sich selber zunutze zu machen. Und dann habe ich tatsächlich damals schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, deswegen auch diese Wirtschaftssinologie in Zwickau. Ja, was geht wirtschaftlich, ist es nicht vielleicht auch eine super Idee, sich dann für das Studium, für den Studiengang zu entscheiden? Und
wie lange hast du da studiert? Also, weil das ist ja schon was Außergewöhnliches. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, da ist man nicht 3 Jahre irgendwie nach dem Bachelor fertig. Wie war das?
Ja, dazu muss man sagen, die Zeit, zu der ich angefangen habe zu studieren, da gab es ja noch den Magisterstudiengang, den sogenannten. Und da hast du ja deine Fächer selber kombiniert, was generell schon immer die Herausforderung gegeben hat, in einer Regelstudienzeit von 9 Semestern abzuschließen, war schier unmöglich, weil du dir deine Stundenpläne ja selbst zusammengebaut hast. Und ja, die Kombination war ja unendlich weit sozusagen, ne, an Studienfächern. Genau, also am Ende habe ich, ich denke, es waren 16 Hochschulsemester, beziehungsweise, ja genau, 15 Fachsemester, 16 Hochschulsemester für alle 3 Fächer. Und ich glaube, die Sinologie habe ich nach dem 12. abgeschlossen.
Ja, Wahnsinn. Also auch diese Sprache zu lernen, ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie man sich auf der einen Seite motiviert. Ich meine, die Sprache ist unfassbar wichtig. Es sprechen wahnsinnig viele Menschen auf der Welt. Hast du da mit Mandarin angefangen? Wie war das? Also es ist ja die Hochsprache sozusagen auch, was ich so von meiner WG-Mitbewohnerin aus China gelernt habe. Aber wie lange hast du dafür gebraucht? Also diese Vokabeln zu lernen, das auch mal zu sprechen, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich stelle mir das irre schwer vor.
Also die Uni Leipzig ist, was den Sprachkurs betrifft, also das Sinologiestudium generell, aber auch vor allem die sprachliche Ausbildung, wirklich top aufgestellt. Wir hatten damals die ersten 4 Semester, wenn ich mich nicht irre, hatten wir 4-mal die Woche eine Doppelstunde Sprachunterricht, ganz normal, plus 1-mal die Woche 2 Stunden Sprachlabor nannte sich das. Da hatten wir tatsächlich auch jeweils einen Muttersprachler, der mit uns gearbeitet hat, so dass man wirklich super schnell reingekommen ist. Wenn man sich natürlich nach Unterrichtsende zu Hause dann auch immer noch hingesetzt hat und wirklich die Disziplin an den Tag gelegt hat, vor allem was das Schreiben auch betrifft, ne, der Schriftzeichen, das Wiederholen, immer wieder wiederholen. Das ist aber dadurch, dass das eben sehr gut supportet wurde von der Uni, die da super aufgestellt waren, ist man da wirklich sehr schnell reingekommen. Und ich glaube, ein entscheidender Vorteil bei so einer Sprache ist auch einfach, dass alle haben bei Null angefangen. Das ist kein Anglistikstudium, in dem die Leute sitzen und sagen, ich habe jetzt so und so viele Jahre schon meinen Englisch-Schulunterricht hinter mir, sondern die Motivation ist schon mal eine ganz andere, meine ich, zumindest für mich gesprochen. Dann der Startpunkt und ja, wie gesagt, die super Ausbildung. Und ich habe es dann wirklich gemerkt nach 5 Ja, ich glaube, nach dem 10. Semester bin ich ja damals das erste Mal nach China geflogen. Das klingt jetzt sehr weit. Also die Idee war auf jeden Fall, also weit im Sinne von viel Zeit, die vergangen ist während des Studiums. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um den Entschluss dann zu fassen. Viele Kommilitonen sind auch schon früher gegangen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist der Moment, in dem ich chinesischen Boden betreten habe. Ich bin super schnell da reingekommen. Und ja, es war genau Hochchinesisch, also das Mandarin. Und da ist Peking natürlich die Adresse, ne?
Wie war das? Bist du einfach auf nach Peking, Gastfamilie oder war das im Rahmen von einem Praktikum oder hast du dort einen Uni-Austausch gemacht? Was hast du da gemacht?
Das war tatsächlich Eigeninitiative. Für mich war relativ schnell klar, ich möchte jetzt nicht 1 Semester oder 2 Semester zum Studium hin, sondern ich wollte gerne den Fokus in der Kürze der Zeit auf die sprachliche Ausbildung, also nochmal auf das noch weiter verbessern legen und hatte mich damals deswegen für eine private Sprachschule entschieden. Das war Eigeninitiative, wobei ich gerade überlegen muss, ich glaube tatsächlich, ich habe das damals in Deutschland über ein Sprachreisebüro für Studenten gebucht. Die saßen meiner Meinung nach damals auch noch in Leipzig, wenn ich mich nicht irre. Genau, habe das also gebucht, habe geschaut, dass ich da eine gute Sprachschule finde und mir war vor allem auch wichtig, dass ich in einer Gastfamilie vor Ort unterkomme, um eben so wirklich in das authentische Leben, in das echte Leben einzutauchen.
Und du bist dann quasi in China gelandet und wie war das für dich? Hattest du einen Kulturschock? Ich habe ja selber mein Auslandssemester in Taiwan gemacht. Also weißt du ein bisschen, wie es da ist, fremden Boden zu betreten und erstmal vielleicht nicht so viel zu verstehen? Oder hast du dich da schnell eingliedern können?
Also für mich war das auch Premiere, die Entfernung, die krass andere Kultur, ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich in allem Orga, in der ganzen Organisation vorab für mich war, dass ich kann mich wirklich noch sehr, sehr gut erinnern an den Moment im Flieger. Es war eine knappe Stunde vor Landung, in der ich eigentlich wirklich erstmal realisiert habe, wow, jetzt kommt wirklich was Großes, was anderes, was du vor allem auch alleine angehst und alleine stemmen wirst. Kommt da gerade auf dich zu. Im Flieger hat man ja schon so ein bisschen, ne? Man hört schon ein bisschen die Sprache und irgendwie, aber es ist einfach noch nicht da. Und der Moment, in dem ich chinesischen Boden betreten habe, da ihn empfangen habe, sag ich mal, dann am Flughafen von der Sprachschule, war super nett. Das hat alles prima funktioniert. Ich wurde direkt zur Gastfamilie gebracht und dort war es eben wirklich so, dass ich dachte, wow, ich verstehe ja wirklich, was die sagen. Das ist ja total verrückt.
Und kanntest du deine Gastfamilie vorher schon oder war das quasi so das erste Aufeinandertreffen?
Nein, dass diese Dateninformationen, sowas wurde da vorab nicht rausgegeben. Genau, die habe ich dann da tatsächlich kennengelernt.
Also die haben dich abgeholt. Ich hatte auch mal so einen Schüleraustausch. Die holen dich dann ab und dann sieht man sich zum ersten Mal. Dann kommt man das erste Mal in deren Wohnung, die man vorher online natürlich auch nicht gesehen hat. Und alles ist irgendwie so wie so eine große Überraschungsbox. Also so stelle ich mir das jetzt bei dir vor, nur in einem Land, wo man denkt, da ist es bestimmt ganz anders.
Also komplett irre, ja, weil es ist natürlich auch, es ist alles anders. Auch Gebäude, Einrichtungen, das ist.
Wie war dein Leben da so? Haben die in einer Wohnung gewohnt? Warst du im Haus? Hattest du dein eigenes Zimmer? Also wie war das so für dich, dort dann auch anzukommen und Teil der Familie zu sein?
Ja, also auf jeden Fall war es eine super, super offene und herzliche Familie. Schön. Das war ganz prima. Natürlich hat man am Anfang so, also man tastet sich langsam vor, ja. Weil man ja auch nichts, gerade im Hinblick auf den interkulturellen Austausch, so ein bisschen die Feinfühligkeit, mit der man da rangehen kann vielleicht oder auch sollte, schauen möchte, dass man da nicht unbedingt Fehler macht zum Thema Schuhe ausziehen beispielsweise, ja. In der ganzen Wohnung, also du konntest die in den Gemeinschaftsräumen anbehalten, aber sobald du ins Schlafzimmer gegangen bist, hast du die Schuhe davor abgestellt. Solche Sachen, kleine Dinge, aber das ist halt auch nochmal ein bisschen eine andere Nuance, ne, als dass man das vielleicht von sich zu Hause kennt. Aber die haben es mir auf jeden Fall, die haben sich sehr, sehr rührend um mich gekümmert, haben auch Verbindungen zu anderen Gastfamilien geschlagen und gesagt, ey, da ist gerade auch eine deutsche Auslandsstudierende da und wollen wir uns nicht mal zusammentreffen und was zusammen machen. Und das war irgendwie, ja, es hat super schön funktioniert, habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt. Das war in einem, ich denke, es waren knapp 30 Geschosser, das Hochhaus, in dem wir da waren, in ja, welcher Etage auch immer, es war weiter oben. Genau, ich hatte mein eigenes Zimmer und es war, ja, das war super, das war echt prima.
Klasse. Und wie lange warst du dann da?
Da war ich das erste Mal für 2 Monate.
Wow.
Okay, und danach hast du ja aber dann auch irgendwann angefangen, in China zu arbeiten, richtig?
Genau.
Und wie war das? Wie bist du quasi an die Arbeit da rangekommen? Wie war die erste Zeit? Wie lange warst du überhaupt dann da in deinem Job in China?
Ja, das war nach dem Studium, kann man sich vielleicht vorstellen, ne? Man hat irgendwie in der Geisteswissenschaft seine Spuren hinterlassen, hat den Abschluss gemacht. Sich eh schon darauf eingestellt, man wird als Quereinsteiger irgendwo im Berufsleben landen. Und dann war aber mein Fokus auf jeden Fall in erster Instanz, ging der Blick Richtung China und die Suche los. Ja. Ich meine, das war 2009 am Ende. Die Suche nach dem Job in China für mich als Deutsche, diese, ja, irgendwie den Connect hinzubekommen, Internetrecherchen, war alles. Ich bin, möchte ich sagen, blindlings losgerannt. Und hatte damals gute Freunde, die da auch immer, wenn sie gerade mal in der Laune waren, recherchiert haben. Und es war tatsächlich so, dass eine Freundin diese eine Stelle, die ich dann angetreten habe in Peking, gefunden hat. Das war damals, ich muss lügen, ich weiß nicht mehr, wie diese Internetseite hieß, aber die haben tatsächlich explizit für Deutsche in China Jobs ausgeschrieben. Ja, und da habe ich mich Ende 2009 darauf beworben und dann lange, 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 lange nichts gehört. Irgendwann Anfang 2010, als ich schon ja viele andere Dinge noch versucht hatte, es ging nicht so richtig was vorwärts, kam eine Rückmeldung. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendeinen Test, irgendein Schriftstück, was ich irgendwas Selbstproduziertes einreichen musste. Ja, habe ich gemacht, ging dann super schnell, kam die Rückmeldung, dass das Interesse da ist. Dann ging das noch mal ein paar Wochen hin und her und irgendwann kam die tatsächliche Zusage. Und dann kam natürlich erstmal der Moment Arbeitsvisum. Das ist ja dann alles das Prozedere, ne? Bis die Dinge da ins Laufen gebracht werden. Genau, und dann bin ich praktisch im Juni, damals war das 2010, also sind schon ein paar Monate verstrichen, das braucht alles dann so seine Zeit, ne, in der Organisation, konnte ich die Stelle dann antreten.
Du warst ja, glaube ich, dann rund ein Jahr dort.
Genau.
Und wie sah da so dein Alltag aus?
Der Alltag war, wir hatten verschiedene Schichten bei dem Radiosender. Das ist also ein Radiosender gewesen, ich glaube, der, also ein staatlicher chinesischer. die haben versucht, wirklich sämtliche Sprachen weltweit dort abzudecken, mit jeweils einem Department, mit einer Redaktion, also sogar Esperanto. Das war schon sehr, sehr interessant. Und haben wirklich versucht, in all diesen Sprachen, oder ist das Ziel das große gewesen oder immer noch, eben China und was China kann, in die Welt hinauszutragen, was China zu bieten hat. So, dann war das eben so, dass ich in der deutschen Redaktion gelandet bin. Du hattest jeweils einen Großteil chinesische Kollegen und uns sogenannte ausländische Experten. So wurden wir da gehandelt und betitelt. Und da gab es eben drei verschiedene Schichten, in denen wir Nachrichten, die eben aus China oder auch aus dem Ausland reingekommen sind, und unsere chinesischen Kollegen, die für uns in Deutsch aufbereitet haben, über die wir praktisch nochmal drüber geschaut haben und die redigiert haben, dann auch Nachrichten eingesprochen haben. Das Schlusswort hatte natürlich immer der Schlussredakteur, der eben auch ein chinesischer Kollege war. Das durften wir ausländischen Experten nicht übernehmen. Ja, und da hast du halt jeden Tag geschaut, was gibt's an aktuellen Nachrichten, was gibt es an Berichten über China. Wir durften selber, das war natürlich, oder für mich auf jeden Fall der spannendste Teil, raus auf die Straße, weil ich dann da auch wieder mehr das Chinesisch anwenden konnte, um Interviews zu führen. Das durfte ich mit einer Kollegin machen, die dann eher die Kameraführung übernommen hatte. Ich bin auf die Leute auf der Straße zu und habe Interviews geführt. Genau, und dann, ja, wie das alles dann Stück für Stück passiert, mit Zusammenschneiden, am Ende senden und auch auf der Internetseite, damals noch nicht so extrem ausgebaut, zu präsentieren. Ja, und dann sind wir auch auf Dienstreisen
aufs Land.
Da ging es ja in der Regel auch darum, dass man ländliche Gegend, andere Städte, kleinere Städte präsentiert, Besonderheiten herausfiltert und darüber eben berichtet. Und das immer, ich glaube, das ging immer über eine Woche, wo man dann sich mit den Lokalpolitikern und Leuten vor Ort getroffen hat, um das eben irgendwie rauszufinden. Das war also, von der Seite war das super spannend für mich, ne, die Möglichkeit, über den Beruf zu haben, da noch ein bisschen was über das Land zu lernen. Also ja, ansonsten war das schon ein ziemlicher Trott, wenn du nicht gerade, wenn du mehr so in dem Redigieren drin gewesen bist. Und da sind die Mühlen schon ein bisschen langsam gelaufen, möchte ich sagen.
Und nach einem Jahr hat sich dann quasi wieder zurück nach Leipzig gezogen.
Genau.
Okay, sehr cool. Und da hast du dann aber was anderes ausgeübt, nicht im Radio, oder?
Nee, tatsächlich, weil ja die Idee damals war, nach dem Studium, mir war relativ egal, was jetzt inhaltlich kommt, nicht komplett, aber es ging darum, die Möglichkeit zu haben, nochmal vor Ort zu leben und sich das aber eben finanzieren zu können, ne? Aber natürlich war die Radiowelt eine super spannende für mich. In Leipzig zurück habe ich dann damals für ein kleines chinesisches Import-Export-Unternehmen erstmal ein Jahr, glaube ich, gearbeitet, nachdem ich zurück war, weil ich auch dachte, ach, das passt ja eigentlich ganz schön irgendwie so als Anschluss. Du bist wieder in Deutschland, hast aber trotzdem noch den Connect so ein bisschen mehr und die Sprache vor allem. Ja, das war so das waren die Anfänge zurück in Leipzig wieder.
Dann kam ja mal irgendwann der große Switch, dass du ins Marketing gegangen bist. Das finde ich ja hochspannend, ne? Also wie kommt man dann sozusagen ins Marketing? Das ist ja das, was du auch eingehend sagtest, ne? Die Geisteswissenschaftler sind meistens dann irgendwo Quereinsteiger, was du ja zum Glück nicht hattest. Du hattest ja die Chance, in China auch zu leben. Wie hast du das, oder wie kam der Switch zustande, dass man heute sagen kann, ach, die Silvia kann ich irgendwie rund um Marketing alles fragen? Das tue ich übrigens nebenbei immer mal.
Unbedingt, unbedingt. Also, das war also nie der Plan. Wie du es gerade auch schon nochmal aufgegriffen hast, Andrea, das Bewusstsein darüber, dass man überall und nirgendwo landen kann nach einem solchen Studium, war immer für mich da. Und das war aber auch immer verbunden mit der absoluten Offenheit von meiner Seite, was das betrifft. Weil ich einfach generell ein super neugieriger Mensch bin und gerne mich neuen Themen widme. Und deshalb gab es eben auch, und das hattest du ja auch vorhin gesagt, Lia, so einen straighten Plan für die berufliche Entwicklung, den gab es bei mir nicht. Das bislang. Immer die Offenheit, die Neugier, für Dinge und sich denen zu widmen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und deswegen bin ich eigentlich letztendlich, um auf das Marketing-Thema zu kommen, irgendwann in der Unternehmensberatung gelandet. Das waren so die Anfänge auf dem Weg in Richtung Marketing, was wie gesagt gar nicht, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich abzusehen, dass es in die Richtung auch gehen kann. Habe also die ersten Jahre in der Unternehmensberatung im internen Projektmanagement gearbeitet. Und da hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich, ja, das Thema Marketing hat mich schon ein bisschen gecatcht, weil man ja mit vielen Bereichen in der Arbeit in Berührung gekommen ist. Und dann gab es den glücklichen Zufall, dass mich tatsächlich eine Kollegin aus dem Marketingbereich, aus einer spezifischen Sparte, die gerade dabei war, aufgebaut zu werden, gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, das Team zu ergänzen, zu vervollständigen, mich da mit dazu zu begeben und eben Lust hätte, das mit aufzubauen. Und das, ja, das ist einfach eine Chance für mich gewesen, von der ich dachte, ja, auf jeden Fall, ja, wenn die Möglichkeit besteht, möchte ich das irgendwie gern machen und nicht nur irgendwie, sondern gern machen und einfach dazu lernen.
Mhm. Haben das Interesse für die Unternehmensberatung einfach so, bist du einfach reingeschlittert oder hast du dir schon länger gedacht, oh ja, das würde ich mir ganz gerne mal angucken?
Das stand auch nie auf der Agenda. Auch das war ein glücklicher Zufall, dass ich in dem Job, den ich davor gemacht habe, damals auf einen Kunden getroffen bin, der mich dann abgeworben hat. Der,
aha,
ja, aufgrund der Arbeit, die ich für ihn erledigt habe, wohl gut zufrieden gewesen ist und dann eben, ja, mich abgeworben hat in die Unternehmensberatung.
Heute machst du ja was ganz Spannendes. Also irgendwann hast du gesagt, so das Marketing, das hat jetzt auch seine Zeit erreicht. Ich möchte ganz gerne einfach mal noch was ganz anderes machen und bist geswitcht in dieses Thema agiles Arbeiten, Scrum Master. Für mich sind das alles so fantastische Begriffe. Man liest das ganz, ganz viel. Wir wissen, dass, ich sage es jetzt bewusst, Generation Lia da natürlich ganz einen großen Wert drauf legt. Vielleicht holst du uns mal ganz kurz thematisch so ein bisschen, aber ich glaube, mit dem Begriff, den ordnet jeder anders ein, offen gestanden. Und sprich dann doch mal drüber, was du da gemacht hast. Also ich finde das hochinteressant und ich weiß, ich habe dir diese Woche zu deiner bestandenen Prüfung gratuliert. Aber von daher einfach mal so für uns als Zuhörer und Zuhörerinnen, was man da so macht.
Ja, gerne. Zuerst mal, ja, vielen Dank für die Gratulation. Ich habe mich riesig gefreut, ja, weil das war jetzt meine erste Prüfung nach der Zeit wieder. Das ist schon mit ein bisschen Aufregung verbunden auf jeden Fall. Dann ist es auch so, vielleicht noch kurz zu dem Marketing. Ich würde das gar nicht unbedingt ausschließen, dass das agile Arbeiten nicht unbedingt auch mit dem Thema vielleicht sogar längerfristig zusammengebracht werden kann. Wieder aktuell, ja, ich schaue, wo es hingeht. Zu dem Thema, es hatte, bevor ich damit angefangen habe, grob eine Idee, worum es geht und natürlich erst viel mehr durch die 8 Wochen, die ich mich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, natürlich viel tiefer habe eintauchen können und ja, sehr, sehr schnell, sehr stark gemerkt habe, dass das ein wahnsinnig wichtiges Thema vor allem in der heutigen Zeit ist und für so viele Firmen, denke ich, perspektivisch auch noch eine Rolle spielen wird, die dort noch nicht angekommen sind. Es hieß es, viel, viel stärker im Team aufeinander zu schauen, im Team zu sehen, dass man zusammenarbeitet, was sicherlich vielerorts auch in kleineren Firmen schon einfach gang und gäbe ist. Es läuft einfach nur nicht unter der Überschrift in dem Fall. Und eben, wie du gerade schon gesagt hast, für die jüngere Generation ein Miteinander auf Augenhöhe, was ich als allererstes an der Stelle sehe, finde ich unglaublich toll, wenn das denn funktioniert. Und das bedeutet aber eben, dass jedes einzelne Teammitglied, wenn wir von agilem Arbeiten sprechen, wenn jeder Einzelne sich auf dieses Thema Scrum, wie du es gerade auch schon genannt hast, einlässt, ein Verständnis dafür entwickelt und das auch wirklich lebt, bin ich sehr, sehr stark davon überzeugt, dass das eine super gute Arbeitsatmosphäre schaffen kann. Und das ist ja das, was wir in der Zwischenzeit gelernt haben, dass das einfach eine Grundlage für Erfolg ist, eine Grundlage für, ja, KPIs, die erfüllt werden müssen und so weiter und so fort. Eine Firma muss und möchte Geld verdienen, wenn sich Mitarbeiter wohlfühlen. Und auch da gibt es ja Zahlen darüber, ne? Irgendwie, dass die deutsche Wirtschaft, ich muss lügen, ich glaube, um die 1,3 Milliarden Verluste einfährt im Jahr, weil Mitarbeiter nicht zufrieden sind. Das wird wahrscheinlich kein Allheilmittel sein, das Scrum Framework. Aber ich glaube sehr stark daran, dass man damit sehr, sehr viel bewirken kann in der Zusammenarbeit und im Erfolg von Unternehmen.
Was glaubst du, wie weit Unternehmen heute mit dem Thema sind?
Das ist eine gute Frage, kann ich ehrlicherweise nicht ganz so gut abschätzen. Ich denke, in Konzernen, in großen Konzernen, ist es längst angekommen seit vielen Jahren. Und das ist gerade so ein bisschen auf kleinere Unternehmen oder also kleinere, ne, wenn wir von Konzernen mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern sprechen, mittlerweile angekommen ist, aber eben in, ich glaube eben wirklich für die Konzernwelt, da ist es schon länger sehr en vogue, möchte ich sagen.
Und wie glaubst du, kann das gefördert werden, als gerade mit Homeoffice zum Beispiel, viele Teams sitzen auch remote, das verkompliziert es natürlich auch nochmal.
Das kann es verkomplizieren, muss es nicht zwingend. Es ist natürlich immer schöner, wenn man vor Ort für den Team-Spirit einfach seine Kollegen treffen kann vis-à-vis, ja, und einfach auch mal an der Kaffeemaschine in echt on-site einen Austausch pflegen kann, auch abseits der Zusammenarbeit. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile, und das ist ja auch die agile Brille, durch die ich jetzt schaue und was viel in dem Scrum-Framework einfach auch angewendet wird, es gibt so viele spannende, interessante und gute Tools und Techniken mittlerweile, die man anwenden kann, um eben genau solche Brücken zu bauen, um diese, wir werden es nie zu 100% ersetzen können, wenn Teams ausschließlich remote arbeiten, aber ich denke, dass wir da schon mittlerweile sehr, sehr weit gekommen sind an Möglichkeiten, die man nutzen kann, um einen guten Connect innerhalb von Teams zwischen Kollegen zu schaffen.
Glaubst du, das ist ein Generationending, Silvia? Also ich stelle mir jetzt so die Führungsmannschaft Ü60 vor versus die Führungsmannschaft zwischen 30 und 40. Also ist ja auch immer so unser Thema, wo die Lia und ich uns super gerne drüber unterhalten, also Generationen im Wandel. Und ich glaube, wir hatten das so ein bisschen auch auf der Netzwerkveranstaltung, auf der wir letztens waren von der Uni, Silvia, wo wir das auch nochmal angesprochen haben. Das ist ja, glaube ich, für manch einen oder anderen auch schwer zu adaptieren, oder? Ich meine, das Team, alle sind gleich, jeder hat sozusagen die gleichen Rechte und Pflichten, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Wie ist dir das begegnet, während der Ausbildung jetzt auch?
Ältere Generationen lassen sich schwerer darauf ein, weil man dieses, jahrelang hat man das so und so gemacht, das haben wir ja schon immer gemacht, dieser Standardsatz, den wir alle kennen, ja, warum sollen wir das jetzt auf einmal ändern? Ich glaube aber auch sehr stark daran, dass Menschen, die offen sind für Neues, das ist egal, welches Alter man dann anspricht, dass es vielleicht Menschen schwerer fällt, im Alter sich in sowas einzudenken, reinzuarbeiten, aber sobald die Offenheit dafür besteht und vor allem auch dieses sozusagen hierarchielose beinahe Arbeiten, wenn man so möchte, indem man vor allem auf dieses gemeinsame Ziel blickt, was eine Gruppe zusammen, oder das ist dann in dem Moment nicht mehr eine Gruppe, per Definition muss man wirklich sagen, es ist mehr das Team. Wenn man das gemeinsam hat, ich glaube, und noch so eine Brise Offenheit dazu bringt, glaube ich sehr stark daran, dass sich auch Kollegen älteren Semesters oder auch eine ältere Führungsriege, wenn man das schmackhaft genug darstellt und vor allem die Vorteile, dass es möglich ist. Aber ja, grundsätzlich würde ich auch sagen, in dem ersten Schritt ist es häufig, dass, naja, eine ältere Generation ist dann eben nicht mehr so offen dafür.
Ich finde es ganz spannend. Wie ist das, Lia, bei dir gerade im Startup? Wie arbeitet ihr zusammen?
Also das hängt natürlich auch immer sehr an der Teamgröße, ne? Also und dann auch an der Art des Unternehmens. Ich war ja zum Beispiel auch mal genau im Großkonzern, da waren die Strukturen einfach anders, da lief das seit Jahren schon genau gleich. Und jetzt im Startup, man kann sich so vorstellen, wir sitzen da zu 5 bis 10, kommt immer drauf an, wer gerade drin ist und wer nicht, in einem Coworking Space und sehen uns jeden Tag, kriegen immer mit, wenn der eine bestimmte Sachen bespricht. Man kann immer nachfragen, also super flache Strukturen auch und Hierarchien, was für mich als Praktikantin gerade natürlich super cool ist. Und ich probiere auch immer alles mitzunehmen. Das heißt, es braucht natürlich auch immer ein bisschen Proaktivität von allen Seiten, dass man da jetzt auch ein cooles Environment irgendwie schaffen kann. Aber bei mir ist es aktuell super lustig. Jeder gibt da irgendwie sein Bestes, dass alle inkludiert werden, alle abgeholt werden. Und ich finde, genauso schafft man ja dann auch die beste Teamverbindung. Wenn jeder da nur in seinem Silo arbeitet und du gar nicht weißt, was links und rechts getan wird, dann ist das ja schon mal schwieriger herzustellen.
Ich sehe Silvia massiv begeistert gerade. Ich muss das Bild einmal zeichnen. Also sie freut sich hier. Von daher, aber glaube ich, ist genau richtig, dass ja auch das, was Startup-Kultur auch ausmacht. Das muss man ja auch mal wieder dazu sagen. Ja. Ich glaube, es sind lange Arbeitstage, aber die einen auch erfüllen.
Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn man eine kurze Zeit da ist, man steckt eine Menge rein, dann möchte man natürlich auch gerne eine Menge irgendwie rausbekommen. Und wenn das am Ende der Fall ist, dann ist es ja quasi ein Win-Win für alle. Und bis jetzt ist es bei mir auf jeden Fall so, kann ich sagen.
Das ist doch super. Also nehmen wir alle die Startups mal zum Vorbild, was dieses Thema agiles Arbeiten betrifft und Teamarbeiten und ohne Hierarchien und. Liebe Silvia, es war uns ein absolutes Vergnügen. Ich habe unfassbar viel gelernt, gerade über Arbeiten, Leben in China. Wir gehen zu Gastfamilien und dann gehen wir einen ganz, ganz anderen Weg. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Ganz lieben Dank von unserer Seite. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. War für mich auch eine super spannende Veranstaltung, Erfahrung und schöne Runde. Vielen Dank.
Das war Blond and Beyond. Danke fürs Zuhören und checkt unsere Socials ab.